Das Übertragen von Wissen oder von Methoden oder von Technologien von einem Bereich in den anderen. Also das muss nicht unbedingt nur Uni zu Unternehmen, Unternehmen zu Uni sein. Das kann halt auch zwischen den Fachbereichen sein. Und das ist für mich eigentlich das Schöne, dass man dann nicht in so Silos arbeitet, sondern dass man guckt, wo können wir uns eigentlich gegenseitig unterstützen. Und da denke ich, ist Transfer ein besonders schönes Konzept. Nicht jeder macht da sein Ding und dann gibt es tatsächlich vielleicht schon eine tolle Lösung für ein ganz wichtiges Problem. Und statt dass man das eben in Silos bearbeitet, spricht man miteinander und dann kommt man vielleicht sogar schneller zum Ziel.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute Birdwatch und Urban Green Eye, die Nutzung von Satellitendaten für Artenschutz und Stadtklima. Mit Dr. Nastassja Scholz.
Nastassja Scholz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Joint Lab Drohnen und Sensorik im Projekt InnoUP der Uni Potsdam.
Ihr Studium der Geophysik hat Nastassja Scholz an den Universitäten Karlsruhe und Wellington, Neuseeland absolviert, bevor sie für einige Jahre an die University of Victoria in Kanada ging.
Und habe dann dort mit dem Thema Hangrutschung im untermeerischen Bereich promoviert. Und das war letztendlich dann meine wirkliche Entdeckung der Wissenschaft, dass es mir Spaß macht und dass ich da letztendlich auch richtig aufblühe. Also es war, glaube ich, so meine liebste Zeit in der Wissenschaft, also in meiner akademischen Laufbahn. Ich bin dann zurück nach Deutschland gegangen, weil ich mal wieder nach Europa wollte. Bin dann 2016 an die TU Berlin in die angewandte Geophysik und habe dann ein Jahr einen Postdoc gemacht, einen sogenannten, bin aber nicht dort geblieben und bin stattdessen dann in ein Startup übergewechselt und habe dann in dieser Zeit 4 bis 5 Jahre lang Fernerkundungen gemacht, also mit Satellitendaten gearbeitet, das erste Mal. Davor noch gar nicht, also davor war ich dann wirklich mit der bodennahen Fernerkundung, kann man das mal nennen, beschäftigt und danach ging es einfach um Satellitendaten und die Nutzung dieser Daten für die Erdobservation. Also das ist der Begriff, den wir oft benutzen, die Erdobservation mit Satelliten. Und bin dann letztes Jahr im September dann an die Uni Potsdam gewechselt. Da habe ich dann, bin ich in ein bestehendes Projekt reingekommen. Das ist dann das Transferprojekt, das InnoUP-Projekt und betreue da jetzt momentan 2 Projekte, die auch wieder mit der Fernerkundung zu tun haben.
Das InnoUP-Teilprojekt Joint Lab Drohnen und Sensorik, für das Nastassja Scholz arbeitet, hat zum Ziel, Forschende aus Bereichen wie Geo- und Biowissenschaften mit wirtschaftlich agierenden PartnerInnen zusammenzubringen.
Dabei spielt vor allem der Bereich Klimamonitoring eine Rolle, das beispielsweise durch das Sammeln und Visualisieren von Daten ermöglicht wird.
Dem Projekt Birdwatch hat Nastassja Scholz mit ihrer Vernetzungsarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung zu einer EU-Förderung verholfen.
Und das Thema des Projekts ist Biodiversität, also Biodiversität von Vögeln auf landwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, die Frage, kann man mit Satellitendaten die Habitatstrukturen, die notwendig sind für die Vögel, um zu nisten und um sich zu ernähren, kann man sie da ableiten anhand dieser Daten und kann man dann sagen, hat dieses Agrarfeld eine hohe oder eine niedrige Habitatqualität? Und da fehlten uns dann noch ein paar Partner. Und ich bin dann sozusagen für eine relativ kurze Zeit auf Partnersuche gegangen und habe zum einen eine Firma in Slowenien mit ins Boot holen können und auch ein nationales Institut, eine Institution aus Litauen. Und dann auch die Frau Professor Zurell von der Uni Potsdam, die in der Makroökologie forscht. Und habe sozusagen dann das Konsortium füllen können, so zu dem Punkt, wo wir sagen konnten, okay, wir haben alle wichtigen Aspekte abgedeckt und dann ging es natürlich ums Schreiben auch. Das war ein sehr, vor allem über Weihnachten und Neujahr, auch ein sehr stressiger, aber doch positive Erfahrung, weil wir dann in kürzester Zeit geschafft haben, also diesen 16. Februar als Deadline doch zu packen und eine komplette Bewerbung abzugeben an die EU für dieses EU-Projekt. Das soll ja dann ab dem kommenden Februar für 3 Jahre laufen. Und haben dann jetzt im Sommer auch die Zusage bekommen, dass es klappen wird. Und das ist mein größter Erfolg jetzt in diesen 15 Monaten gewesen, dass jetzt Realität werden kann, dieses Projekt.
Um in das Programm Horizon Europe der EU aufgenommen zu werden, müssen Projekte wie Birdwatch bestimmte Bedingungen erfüllen.
Also EU Horizon, das gab's schon mal. Und letztendlich sind das EU-Gelder, die Forschung in EU-relevanten Themen fördern. Das sind dann meist ein paar Millionen, die ausgegeben werden für Projekte, die bis 3 bis 5 Jahre lang laufen und die Themen behandeln, die für die EU wichtig sind. Und da ist natürlich jetzt das Thema immer stärker, auch Nachhaltigkeit, Biodiversität. Also da sind eben dann neue Gelder freigesetzt worden. Und innerhalb dieses Rahmens der Fördermittelvergebung von 2021 bis 2027, da befinden wir uns dann jetzt auch mit diesem Projekt. Da müssen bestimmte Ziele erreicht oder bestimmte Inhalte bedacht werden. Also man kann nicht einfach irgendwas forschen, sondern in dem Fall geht es darum, also wirklich die Daten, die Satellitendaten der Europäischen Weltraumorganisation zu nehmen und damit Nachhaltigkeitsziele zu bearbeiten und zu gucken, können wir damit einen positiven Beitrag leisten für unsere Nachhaltigkeitsziele. In dem Fall Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft.
Innerhalb des Konsortiums, also des Projektteams, arbeiten ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen.
Die einen sind zum Beispiel sehr stark in der Fernerkundung tätig, kennen sich sehr gut aus mit der Nutzung von Satellitendaten für die Ableitung von der Gesundheit, Pflanzengesundheit. Andere sind wiederum sehr, sehr gut darin, mit großen, großen Datenmengen umzugehen, was ja auch natürlich ist an Satellitendaten, die sind riesig und haben dann auch Expertise zum Beispiel im maschinellen Lernen. Das ist ja auch ein sehr neuzeitiges, sehr beliebtes Thema und auch sehr wichtig. Auch der Umgang mit diesen unglaublichen Fülle an Daten. Dann haben wir das Team Makroökologie sozusagen abgedeckt durch die Frau Professor Zurell, die die Habitatmodellierung macht. Das heißt, sie modelliert auf Basis der Gegebenheiten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vogel an einer bestimmten Stelle brütet? Also sind da Büsche da? Ist das alles nur glatte Fläche? Gibt es viele Bäume? Gibt es viele unterschiedliche Naturelemente? Und daraus kann man zum Beispiel gucken, welche Vogelart würde sich hier wohlfühlen, welche würde sich nicht wohlfühlen. Wir haben auch einen sogenannten Optimierungsaspekt drin, also so, dass man sagen kann, wenn wir jetzt die Agrarfelder anders anordnen würden und etwas anderes hier pflanzen oder hier eine andere Stelle brach liegen lassen, die jetzt nicht brach liegen gelassen wird, kann man das also vielleicht noch verbessern, diese Biodiversität, und gleichzeitig aber auch immer mit dem Blick, wie viel würde das den Bauern oder die Bäuerin kosten. Und dann haben wir noch einen Aspekt, das ist die unsere Seite aus Litauen. Die beschäftigen sich mit der Auszahlung von EU-Geldern an Landwirte und Landwirtinnen, wenn sie bestimmte Maßnahmen, die jetzt auch immer mehr Pflicht werden, befolgen. Und die brauchen wiederum jetzt auch eine Möglichkeit, die Angaben zu überprüfen. Haben die wirklich so viel Felder brach liegen lassen, wie sie gesagt haben? Und das soll auch mit beachtet werden, dass man da sozusagen eine Art Monitoring hat, auf Basis dessen man sehen kann, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus vor Ort?
Die Daten, die das Projekt Birdwatch zur Auswertung nutzen will, sind die frei zugänglichen Multispektraldaten des Satelliten Sentinel-2, der alle 6 Tage ein Bild von derselben Fläche macht.
Das ist ein sogenannter Multispektralsensor, der da auf diesem Satelliten mitfliegt. Der hat 12 sogenannte Spektralkanäle. Das sind 12 verschiedene Bänder des elektromagnetischen Spektrums. Die bekanntesten Bänder sind die Rot, Grün, Blau, also was wir brauchen, um zu sehen. Und dann gibt's natürlich noch ganz andere Wellenlängen, in denen wir nichts sehen. Und dieser Satellit hat eben 12 verschiedene Bänder und die kann man kombinieren und daraus herauslesen, wie gesund ist denn eine Pflanzenart oder die Vegetation. Und man kann letztendlich auch gucken, was ist denn da unten? Ist es alles flach? Sind da viele Büsche? Und das sind dann wiederum sogenannte Strukturelemente, wie sie, also Struktur im Sinne von Hecken, Heckenreihen, oder ist ein See in der Nähe oder wie weit ist der See von diesem Feld. Das kann man aus den Satellitendaten dann rauslesen und da nutzen wir eben diesen Sentinel-2-Satelliten. Und die Vogelbeobachtungsdaten, die werden letztendlich so genommen, dass die, ich sag jetzt mal, Vogelbeobachter bestimmte vorgegebene Wege ablaufen in einem Gebiet und dann zählen, wie viele Vögel sie von welcher Art sehen. Und das kann man dann letztendlich dann einfügen, weil man hat dann sozusagen einen zeitlichen und geografischen angegebenen Wert. Sag, hier war der und der Vogel. Und dann kann man sagen, okay, unser Modell sagt, hier ist die Wahrscheinlichkeit 80%, dass dieser Vogel auch wäre. Und schön, der ist tatsächlich da. Man braucht viele Daten. Das ist diese mittlerweile schon fast alte Thematik, dass man immer umso mehr Daten, umso besser. Und das ist natürlich auch bei uns gegeben. Deswegen, wir hoffen sehr darauf, dass wir sehr viele Daten von Ornithologen, aber auch Hobby-Ornithologen kriegen. Oder auch mittlerweile gibt es ja auch viele sogenannte Citizen Science-Daten, wo man dann auch die Bevölkerung, die ist ja auch ein beliebtes Thema, Vögel, Vögelbeobachtung, dass man da auch nochmal Quellen hat, um sozusagen unsere Modelle zu verbessern, um dann noch bessere Voraussagen zu treffen, ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist.
Die Satellitendaten und die Daten aus den Beobachtungen werden in verschiedenen europäischen Gebieten gesammelt, um daraus einen Service zu entwickeln.
Wir haben 4 Testgebiete, auf denen wir letztendlich diese Software, es soll ja letztendlich eine sogenannte Web-Applikation werden, also ein Service, den man übers Internet einfach aufrufen kann, der auch großteils umsonst sein wird. Und um das zu bestellen, müssen wir natürlich erstmal entwickeln und testen. Und da haben wir 4 Orte identifiziert. Und das sind Deutschland und Flandern in Belgien, dann Südtirol in Norditalien und Litauen. Also in diesen 4 Ländern werden wir diese Software oder diese Applikation dann auch testen und sehen, was dann noch fehlt, sobald wir an den Punkt gekommen sind.
Potenzielle NutzerInnen dieser App sind LandwirtInnen, die damit ihre eigenen Biodiversitätsmaßnahmen kontrollieren können. Aber auch GesetzgeberInnen, die überprüfen wollen, ob Regelungen eingehalten werden, sowie NGOs, die sich mit Nachhaltigkeit befassen.
Aber wie stellen sich die Daten und Informationen in der App dar?
Wir haben jetzt vor, für die regional bedrohten Vogelarten zu gucken, also welche Habitatselemente brauchen die. Und dann kann man auf Basis dessen sagen, okay, und was ist da jetzt tatsächlich? Und dann kann man sagen, okay, sieht schlecht aus für den Vogel. Dann ist das sozusagen in der App, wäre das dann rot. Und sagt, nee, das sind 10% Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal so ein Vogel hinfliegt. Und wenn man dann diese Strukturen schafft, die diese bedrohte Vogelart dann braucht und man merkt, okay, da tut sich was Positives, zumindest in Hinsicht dieser Vogelart, dann würde dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass man dann diesen Vogel sieht. Und dann hat man letztendlich einen Richtwert, dass es wahrscheinlich besser ist. Man kann natürlich nie sagen, garantieren, weil Vögel sind auch nur Vögel. Aber letztendlich, was wir versuchen, ist, dass die Grundlagen geschaffen werden, dass Vögel dort nisten, wo sie eigentlich nisten würden, wenn die Strukturen da wären. Und das kann sozusagen, wird auch immer mehr forciert auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene, dass diese Grundlagen geschaffen werden. Und so kann ein Landwirt oder eine Landwirtin gucken, erfülle ich diese Grundlagen auch? Und wenn letztendlich alles schön grün ist sozusagen in dieser App, können sich die Personen dann auch sagen, okay, ich mache einen guten Job, ich kann es so lassen, wie es jetzt ist.
Ein weiteres Projekt, das Nastassja Scholz betreut, ist das Projekt Urban Green Eye, in dem klimaanpassungsrelevante Parameter für Kommunen gesammelt werden.
Das wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Deutschen Luft- und Raumfahrt gesponsert sozusagen. Es ist also ein bundesweites Projekt, das jetzt seit Januar 2022 läuft. Da geht es jetzt um das Thema Stadtklima, Stadtklimaparameter. Also da gehört vor allem der Wärmeinsel-Effekt dazu. Wie kann man diese Parameter ableiten aus Satellitendaten? Kann man sie dann letztendlich auch so bereitstellen, diese Messdaten, dass sie nutzbar sind für die Stadtplanung? Also es geht ganz stark darum, Kommunen, sowohl kleinen als auch großen Kommunen, neue Werkzeuge an die Hand zu geben, anhand denen sie ihre Planung durchführen können. Also da geht es darum, wo kann man noch mal besser Grünflächen planen? Wo ist es auch am dringendsten, Grünflächen zu erstellen oder zu bepflanzen, damit man diesem Hitzeeffekt, der da ja jetzt durch vor allem zu starke Versiegelungen entsteht, entgegenzuwirken? Weil ja Vegetation in der Regel auch zur Kühlung des Bodens oder der Umgebung beiträgt. Also das ist der Grundgedanke, deswegen auch Urban Green Eye, weil letztendlich das fehlende Grün, das nötig ist, um negative urbane Effekte wie eben den Wärmeinsel-Effekt oder die Versiegelung selber auch dagegen anzugehen. Und das ist in der Regel mit der Maßnahme mehr Grün zu schaffen, also vor allem mehr Bäume zu pflanzen.
Auch für das Projekt Urban Green Eye werden die Satellitendaten des europäischen Sentinel-2 verwendet. Aber
Von der NASA gibt es auch frei verfügbare Daten. Dieser Satellit nennt sich Landsat. Und mit diesem Satelliten kann man sehr gut die Oberflächentemperatur ableiten. Also wie heiß ist die Oberfläche, also direkt am Boden. Und das sind unsere Hauptsatellitendaten, die wir nutzen. Wir nutzen auch die Daten, die uns die Städte oder die Kommunen zur Verfügung stellen, zumindest für die Modellerstellung. Also auch hier geht es um die Erstellung von Modellen. Das sind dann in der Regel Luftbilddaten, also sogenannte Ottobilder, die alle 4 Jahre über Flugzeugbefliegungen abgeleitet werden. Wir nutzen auch Höhendaten, also da geht es natürlich darum, wie hoch sind die Gebäude, wie hoch sind die Bäume, und auch Katasterdaten sind ganz wichtig, letztendlich zu sagen, okay, was sind das für Gebäude, was sind das Kleingärten, weil wir müssen ja auch gucken, was haben diese Strukturen für einen Einfluss auf das Stadtklima, und vielleicht sind diese Kleingärten auch ganz gut, weil sie so viele Natur beinhalten, und diese Informationen fließen mit ein in dieses Projekt.
Gemessene Oberflächentemperaturen sind für die neben einigen anderen am Projekt beteiligten Städte Leipzig, Hamburg und Potsdam auf der Website von Urban Green Eye einsehbar.
Weitere Modelle sollen für die Parameter Bodenversiegelung, Vegetationsgesundheit, Grünvolumen und Strahlung des Sonnenlichts erstellt werden.
Diese Parameter werden letztendlich den Kommunen dann auch über eine Web-Applikation zur Verfügung gestellt. Das heißt, Kommunen, ob sie jetzt klein oder groß sind, können dann darüber für ihren Bereich in die Daten reingucken und sagen, okay, ich möchte mir angucken, wie ist denn die Versiegelung, wo sieht es denn nicht gut aus, wo ist zu viel Versiegelung. Oder ganz wichtiger Parameter, der abgeleitet werden wird, ist das sogenannte Grünvolumendefizit. Das heißt, das leitet sich daher ab, dass man zum einen eine Verteilung der Oberflächentemperatur hat und dann eine Wärmeinsel. Und dann sagt man, okay, wir haben hier diesen Wärmeinsel-Effekt und wir haben so und so viel Grünvolumen. Wie viel Grünvolumen würden wir jetzt noch brauchen, damit diese Wärmeinsel nivelliert wird mit der Umgebungstemperatur? Und das ist eben das Defizit, das Grünvolumendefizit, das auch einer der interessantesten Parameter ist, die wir da auch zur Verfügung stellen wollen, und wo auch mittlerweile schon viele Kommunen gesagt haben, da freuen sie sich drauf, wenn sie das haben können. Weil das ist ein konkreter Parameter, wo sie sagen können, ich gucke mir meinen Bereich an, irgendeinen Stadtteil, und dann sehe ich, okay, da ist jetzt eine Hinzeinsel und es gibt bestimmte Sorten von Bäumen, die besonders gut kühlen. Und dann kann man da letztendlich das hinpflanzen. Und dann kann man auch wiederum gucken in der Zukunft, also ein paar Jahre später, hat das auch was gebracht. Also letztendlich sind das ja Zeitreihen, die wir da zur Verfügung stellen. Da ist letztendlich auch für die Kommunen eine quantifizierbare Möglichkeit da, jetzt ihre Maßnahmen zu planen und durchzuführen. Und auch eine Argumentationsgrundlage, die sie manchmal auch brauchen, um sich abzugrenzen gegenüber anderen Interessen, weil Flächen ist immer ein Konflikt da. Ne? Es gibt ja auch, Denkmalschutz. Das hat alles seine Berechtigung, aber manchmal muss man gucken, was ist jetzt wichtiger. Und das ist natürlich eine Datengrundlage, die wir da zur Verfügung stellen wollen für ganz Deutschland. Und vor allem auch ganz wichtig, einheitlich. Also es ist ja auch, dass sich auch Städte untereinander vergleichen können.
Ein vierteljährlicher Newsletter informiert über die Entwicklungen des Projekts, dessen Daten nicht nur den beteiligten Kommunen, sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Da das Thema Stadtklima die Kommunen noch lange beschäftigen wird, legt das Projektteam von Urban Green Eye großen Wert auf Vernetzung, um Synergien zu schaffen.
Und da gibt es zum Beispiel das Extras-Projekt an der Uni Potsdam, die sich mehr mit dem Thema Risikokommunikation beschäftigen, weil es natürlich die Bevölkerung betrifft, wenn es zu heiß ist, und gerade die sogenannten vulnerablen Volksgruppen. Und da ist Extras daran, eine Kommunikationstool zu entwickeln, um letztendlich das Risiko der Bevölkerungsgruppen besser zu kommunizieren. Und mit denen sind wir zum Beispiel im Kontakt, aber auch mit dem EU-Horizon-Projekt Diversity. Da geht es mehr um das Thema Luftverschmutzung. Und das sind letztendlich irgendwie so Bausteine, die alle irgendwo zusammengehören. Und wir können natürlich nicht alles abdecken, aber umso wichtiger ist es, dass wir letztendlich angrenzende Themen dann mit dem Auge behalten, dass man letztlich so ein großes Ganzes daraus schafft und sich dazu vernetzt, anstatt dass man parallel forscht und arbeitet und manchmal vielleicht sogar dasselbe macht und nichts weiß.
Ende 2022 läuft das Projekt Innovative Hochschule Potsdam, kurz InnoUP, dessen Ziel es war, den Wissens- und Technologietransfer aus Forschung und Lehre in die regionale Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig zu fördern, aus.
Die technologischen Teilprojekte Birdwatch und Urban Green Eye werden aber weitergeführt. Nastassja Scholz wird dabei ab 2023 als Koordinatorin zwischen dem Projekt Birdwatch und der EU fungieren.
Ein anderes Projekt, das Nastassja Scholz 2023 weiter vorantreiben wird, ist der Einsatz eines neuen Flugsystems.
Eine Firma, mit der ich jetzt in den letzten 15 Monaten besonders eng zusammengearbeitet habe, ist die Hybrid Airplanes Technologies GmbH. Das ist eine kleine Firma in Baden-Baden. Und die haben eine neue Art zu fliegen entwickelt. Das ist ein sogenanntes Lighter-than-Air-Flugsystem. Das heißt, es ist leichter als Luft auf Deutsch und ist ein mit Helium gefüllter Ballon. Und dieses Fluggerät darf im Gegensatz zu den fast allen Drohnen über Menschen fliegen. Also das ist ja aus nachvollziehbaren Gründen sehr reglementiert, dass Drohnen nicht einfach über Leute fliegen können. Aber diese Drohne kann das. Und was ich daran sehr, sehr innovativ finde, ist, dass aufgrund dieser Fähigkeit oder dieser Erlaubnis, über Leuten zu fliegen und dann auch in Städten zu fliegen, abgesehen davon, dass es auch ein sehr ansehnliches Flugobjekt ist, also es wirkt nicht so militärisch wie viele Drohnen, kann man in der Stadt wichtige Parameter messen. Also ganz wichtig wäre natürlich die Feinstaubbelastung. Also wie ist es eigentlich mit unserer Luft und die wir atmen? Und das könnte man mit dieser Drohne wirklich noch besser messen. Und auf diesem Weg befindet sich die Firma auch letztlich zu sagen, ja, wir wollen in Städten wichtige Themen bearbeiten, die für diese Städte gerade im Thema Stadtklima oder Gesundheit wichtig sind. Und da bin ich eben mit der Firma in Kontakt und helfe ihnen auch vor allem, sich im Thema Erdobservation zurechtzufinden, weil sie momentan diese Drohne hauptsächlich im Eventbereich nutzen. Also sie nutzen das, um auf großen Messen die Messe zu filmen und auch auf großen Konzerten letztendlich das Event zu filmen. Aber letztendlich das Thema Erdobservationen ist noch nicht so stark präsent. Und da helfe ich der Firma da, den Fuß zu fassen auch in diesem Bereich. Und genau, das ist eigentlich ein schönes, das ist nochmal eine ganz schöne andere Seite meiner letzten 15 Monate, dass ich da noch mal reingucken konnte auch oder weiterhin reingucken kann, weil wir sind mittlerweile gute Freunde auch.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.